Herr Spiritual, heute vor 70 Jahren, am 17. Dezember 1944, wurde Karl Leisner im KZ Dachau zum Priester geweiht. Wie müssen wir uns eine solche Priesterweihe eigentlich vorstellen? Können wir eigentlich rekonstruieren, wie die damals abgelaufen ist?
Es gibt viele schriftliche Zeugnisse von KZ-Priestern, die dabei waren, wie diese Weihe abgelaufen ist. Und ich habe anfangs auch gestaunt, als ich hörte, dass sie ganz exakt alle Rubriken, und es gab damals sehr viele, eingehalten haben. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie rubrikenfest waren, sondern weil sie den Nazis zeigen wollten, wir sind Menschen, wir sind Priester und ihr könnt uns nicht zu einfachen Häftlichen degradieren.
Und diese Priesterweihe hat dann in dem Gefangenenblock stattgefunden und nicht etwa in einer Kapelle oder in einem kirchlichen Raum.
Die Lagerkapelle war eingerichtet worden im Block 26, als Himmler einen Besuch machte. In Dachau hätte das schon viel früher passieren müssen, wie zum Beispiel in Sachsenhausen. Als Himmler einen Besuch machte, wurde praktisch aus dem Steichhaus eine Kapelle eingerichtet und damals ganz, ganz primitiv. Aber im Laufe der Jahre, vor allen Dingen bis 1944, hatten die sehr viel gebastelt. Es gab sehr viele begabte Künstler und Handwerker unter den Häftlingen, auch unter den Priestern, die sowas konnten. Und es wurde auch von auswärts, von Etal zum Beispiel, mit Messgewändern abgeholfen.
Warum war eigentlich Karl Leisner im KZ Dachau inhaftiert? Was haben die Nazis ihm eigentlich vorgeworfen?
1939 sollte er in Münster zum Priester geweiht werden, wurde aber dann als TBC-Kranker nach St. Blasien in den Schwarzwald gebracht. Und er wäre eigentlich, soweit man das damals von Ausheilung sprechen könnte, fähig gewesen, wieder nach Münster zurückzufahren. Aber der Arzt sagte, bleibt noch etwas hier, da ist es so feucht am Niederrhein und im Münsterland. Und dann kam das Attentat von Georg Elser am 8. November 1939. Und in dem Zusammenhang hat Karl Leisner einem Mitpatienten gegenüber gesagt, schade, dass er nicht dabei gewesen ist und gemeint war, dass Hitler nicht unter den Toten war, die bei diesem Attentat zu Tode gekommen waren. Und dann hat man ihn gefangen genommen und dann war er im Gefängnis von Freiburg, von Mannheim, kam ins KZ Sachsenhausen und dann wurden die meisten Priester aus den einzelnen KZ-Lägern nach Dachau gebracht und haben da einen eigenen Priesterbereich gehabt. Anfangs waren das 3 Blocks, zuletzt nur noch 2.
War Karl Leisner denn ein Nazi-Gegner? Ist er auch vorher schon als Gegner der Nazis aufgefallen?
Und zwar so früh, wo noch manche Bischöfe und Professoren, ich habe selbst einen solchen Professor auch kennengelernt, noch geahnt haben, das könnte doch ein Halsbringer sein, hat Karl Leisner schon 1933 im Sommer gesagt, dem traue ich nicht ganz. Er hat ihn noch nie gesehen bis da, aber Hitler hat von dem 30. Januar bis Silvester 1933 50 Radioansprachen gehalten über die sogenannte Goebbelschnauze, so sagt man das damals, und hat ihn gehört. Und dieses Schreien und so, das hat ihm überhaupt nicht zugesagt und er traute ihm nicht. Sein Mann war damals Heinrich Brüning, der dann abgesetzt worden war.
Hatte denn Karl Leisner Kontakt zu Widerstandsgruppen oder gehörte er selbst einer Widerstandsgruppe an?
Nein, nicht was man heute unter Widerstandsgruppen versteht. Er hat für sich Widerstand geleistet, zum Beispiel in der Schule, als die Bücher verbrannt wurden, nicht die Hand zum Hitlergruß gehoben. Und er galt dann zu der sogenannten Schwarzen Garde. Das waren also die Jungen in seiner Gruppe vor allen Dingen, aber auch die, die treu zur katholischen Kirche standen und mit dem Nationalsozialismus nicht viel anfangen wollten.
Wo ist Karl Leisner eigentlich aufgewachsen? Aus welcher Umgebung stammte er?
Er ist in Rees geboren und wie das, sein Vater war Beamter am Gericht und wie das bei Beamten so üblich ist, werden die immer wieder versetzt und war dann über Stationen im Allgäu, wo sein Vater stationiert war, letztlich dann in Kleve und hat da praktisch seine Heimat gefunden. Sein Geburtsort ist Rees, aber seine wirkliche Heimat, wo er groß geworden ist, ist Kleve am Niederrhein.
Ist also auch in einer, sagen wir mal, gut katholischen Umgebung groß geworden.
Ja, es gab wenig Protestanten, noch weniger Juden und denen gegenüber war er sehr, sehr offen.
Schon als junger Mann war ja Karl Leisner in der katholischen Jugendbewegung engagiert. Was hat ihn eigentlich dazu motiviert, junge Menschen auf ihrem Glaubensweg zu begleiten?
Karl Leisner war ein begnadeter Jugendführer. Das wusste er vermutlich selbst anfangs noch nicht. Aber sein Mentor, sein Religionslehrer Walter Finnenberg, und ich bewundere diesen Mann immer noch, als Neupriester kam er nach Kleve und er ist da einfach eingestiegen in die Jugend und hat sie mal machen lassen. Man weiß nicht genau, wer den Anstoß gab. Karl Leisner schiebt es auf Finnenberg, Finnenberg auf Karl Leisner, dass eine Gruppe entstand. Und das wurde nicht, wie es am Gymnasium eigentlich üblich wäre, ND oder Quickborn, wozu Walter Finkenberg gehörte, sondern im Jungen Kreuzbund wurde eine Gruppe gegründet, wo eigentlich nur Schüler waren und dann und Werktätige dann später als Lehrlinge. Aber dann hat man am Niederrhein schon versucht, Gymnasiasten und Volksschüler zusammenzubringen. Und da entdeckte man Karl Leisners Talent als Führer und er war da auch sehr begabt und hat so intensive Jugendarbeit getrieben, dass die Jungen nur zu Hinterjungen gingen, wenn der Vater Beamter war und seine Söhne praktisch dazu zwang. Ansonsten sind sie bei Karl Leisner geblieben. Und das ist eigentlich auch der Anlass, weswegen die Gestapo ihn im Visier hatte, aber nicht packen konnte. Aber durch diese Äußerung zu dem Attentat auf Hitler hatte man dann eine Handhabe, ihn zu verhaften.
1934 trat Karl Leisner dann nach dem Abitur ins Priesterseminar in Münster ein. Und er hat ja auch zwischendurch mit seiner Berufung gehadert. Er hat ja in den Jahren 36, 37 ein Mädchen kennengelernt und hat dann ja auch überlegt, ob er sich für das Priesteramt oder für die Ehe entscheiden soll. Wie ist er mit diesem Konflikt damals umgegangen und was hat ihn bewogen, sich dann doch fürs Priestertum zu entscheiden?
Es gab zwei große Versuchungen auf dem Weg. Bevor er sich verliebt hatte und eigentlich auch gern geheiratet hätte, hat er auch damit gerungen, Politiker zu werden. Er wäre sicherlich ein guter Politiker geworden, aber das Priesterwerden ist höher, hat er dann in sein Tagebuch geschrieben. Diese Verliebtheit, das war im Außensemester in Freiburg, hat ihn sehr, sehr umgetrieben. Nach den Außensemestern musste er Arbeitsdienst machen und da ist ein Notizbuch erhalten. Er wollte dann auch Reinschrift machen. Das hat er nicht mehr getan, aber man kann daraus ersehen, wie er beim Wacheschieben, bei Vollmond und so seiner Sehnsucht Ausdruck gibt, mit dieser Elisabeth eine Familie aufzubauen. Die stammte aus einer großen Familie mit 12 Kindern. Er selbst aus einer Familie 5 Kinder und er war kinderlieb. Und auch hätte er gerne mit einer Frau gelebt, aber er hat dann verzichtet und wollte diesem Ruf, den er von Gott erfahren hat, treu bleiben.
Dann ist er ja im März 1939 zunächst zum Diakon geweiht worden, dann an Lungen-TBC erkrankt, dort dann im Schwarzwald ja verhaftet worden und dann, wie Sie schon sagten, irgendwann ins KZ nach Dachau gekommen. Was ist uns aus dieser Zeit in Dachau von ihm bekannt? Wie hat er den Alltag dort gelebt oder hat er auch versucht, dort als Seelsorger zu wirken?
Als Seelsorger konnte er nicht gut wirken, es sei denn unter den Priestern selber. Denn das war eine Win-Win-Situation für beide. Himmler hat das nicht mitgekriegt. Himmler spürte, dass die Priester im KZ subversiv arbeiten würden. Französische Priester haben auch getan. Da haben die KZler gar nicht gemerkt, dass das Priester waren, beziehungsweise die Wächter nicht. Deswegen wurden die auch nochmal eigens abgeschirmt durch Stacheldraht von den anderen Häftlingen. Und der Vatikan hatte das auch erwartet und meinte, er könnte den Priestern einen Gefallen tun, wenn er sie zusammenfügt. Das war also das größte Kloster damals, das es jemals gegeben hat, außer Cluny im Mittelalter. Und Karl Leisner hat aber, man weiß nicht genau wie, als seine Gitarre ins KZ nachgeschickt bekommen, das heißt genauerweise die seines Bruders, denn seine ist von Freiburg irgendwo verloren gegangen, und hat dann mit den Kapläne, das waren meistens ja Kapläne aus der Jugendarbeit, mit denen dann die alten Fahrtenlieder gesungen und so auch für Stimmung gesorgt. Er war also ein Frohnatur. Nur lange dauerte das nicht, weil er wieder einen Blutausflug hatte und man musste ihn ins Revier bringen. Und da waren natürlich die Kontakte waren da etwas schlechter. Obwohl er von da aus dann, er hatte immer eine Blechdose unter seinem Kopfkissen mit Hostien, auch den katholischen Laien, die das haben wollten, die Heilige Kommunion gereicht. Als die Russen dann als Jungen ins KZ kamen, dann hat er auch sogar noch sich die russische Grammatik schicken lassen, um mit diesen Jungen ein bisschen zu Rate brechen über Gott und ihnen Trost zu spenden.
Schließlich wurde dann ja Karl Leisner am 4. Mai 1945 aus dem KZ befreit, dann ins Lungensanatorium nach Planegg bei München gebracht, wo er allerdings dann im August desselben Jahres gestorben ist. Wann begann eigentlich nach seinem Tod die Verehrung von Karl Leisner?
Im Grunde schon unmittelbar danach, unter den Kondolenzschreiben, die wir noch haben, ist eins von Bischof Clemens August, Graf von Galen, der dann kurze Zeit auch Kardinal ja war. Und er schreibt der Familie Leisner, die ja noch dann bis dahin alle lebten, sie haben dem Himmel einen Heiligen geschenkt. Und KZ-Priester meinten das auch. Und dann hat man aber erst 1974 oder 75 versucht, einen Seligsprechungsprozess anzufangen. Und das war auch ein Religionslehrer, Josef Perau, der im Priesterrat war und den Bischof Ten Humberg damals, ein Kursgenosse von Karl Leisner, die haben zusammen, also 1934 in Borromeum angefangen, bewegt hat, er möge doch einen Seligsprechungsprozess anfangen. Und das war dann erst ein Bekennerprozess, weil er in einem weißen Bett gestorben war. Und dann war aber ein Fall eingetreten, dass ein junger Mann in Afrika meines Wissens selig gesprochen wurde, der auch erst viel später an den Folgen gestorben ist, die er seines Glaubenswillens erlitten hatte vor seinem Herrn. Und Propst Lichtenberg aus Berlin war auch in einem weißen Bett gestorben. Der hatte seine Gefängnishaft abgebüßt und wurde dann nach Dachau gebracht und auf den Transport starb er in Hof. Und so sind beide dann zusammen als Märtyrer verehrt, wurden als Märtyrer verehrt und dann ist das Ganze als Märtyrerprozess weitergeführt worden. Das hatte zum Vorteil, dass man nicht auf ein Wunder warten musste. Das wäre jetzt wohl für eine Heiligsprechung nötig.
Dieser Heiligsprechungsprozess hat ja 2007 begonnen. Wann ist denn da mit einer Heiligsprechung zu rechnen?
Dieser Prozess musste abgebrochen werden. Ein zweiter, der gar nicht angefangen ist, aus demselben Grunde, weil es geht durch die Presse, dass bei Titus Horten das auch nicht geht, weil die Ärzte sagen, diese Heilung, das war bei Karl Leisners beiden angeblichen Wundern auch der Fall, ist auch medizinisch zu erklären. Für ein Wunder darf also keine medizinische Erklärung der Heilung bestehen. Und dass dieser Prozess, der da angefangen wurde, musste dann jetzt auch wieder abgebrochen werden oder geschlossen werden, weil das eben nicht geht.